Ich begrüße Sie bei Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute mit in der Sendung ist Frau Maria Anna Lehnen. Frau Lehnen, sind Sie mit in der Leitung?
Ja, ich bin da. Guten Abend, Herr Steiniger.
Einen schönen guten Abend. Frau Lehnen, ich freue mich sehr, dass wir uns wieder sprechen. Wir haben uns schon vor gut über einem Jahr hier auf Radio Wolf getroffen. Genau. Wir haben auch die neue Sendung genannt Zeit mit einer Eremitin. Und wenn ich noch ganz kurz etwas sagen darf, wir haben von einigen Zuhörern auch schon gehört, dass sie sich gut an das letzte Gespräch erinnern, dass sie sich sehr freuen, dass sie wieder hier mit dabei sind.
Schön. Na, dann lassen wir uns mal ein gutes Gespräch führen.
Das hoffe ich, ja. Wenn ich ganz kurz ein paar Worte zu Ihnen sagen darf, Sie leben als Eremitin in einer Klause nördlich von Osnabrück.
Ja.
Und Sie leben eigentlich ein sehr zurückgezogenes Leben. Kann man das so sagen?
Ja, das kann man so sagen.
Der Grund, warum ich dachte, dass es einfach spannend ist, mit Ihnen wieder zu sprechen, weil, ich sag's mal so salopp, man spricht nicht jeden Tag mit einer Eremitin.
Das stimmt, ja.
Und in unserer Zeit ist Eremit oder Eremitin sein ja auch etwas, das hat so einen gewissen exotischen Flair. Das erinnert einerseits an die Wüstenväter und Wüstenmütter in frühen christlichen Jahrhunderten. Das erinnert einen vielleicht an den Himalaya und macht irgendwelche tibetischen Bilder in einem auf, in irgendwelchen Filmen, die man gesehen hat. Ich sag's mal ganz einfach, was macht man als Eremit, was macht man als Eremitin?
Ja, also ich denke, zunächst einmal muss ich betonen, ich bin also eine christliche Eremitin. Kenne natürlich auch oder habe gelesen von, sagen wir mal, Schwestern und Brüdern, die auf dem gleichen Weg sind, aber im buddhistischen oder hinduistischen Raum. Für mich ist natürlich sehr wesentlich, dass ich mich auf den personalen, auf den christlichen Gott einlasse. Und das bestimmt meinen Tagesablauf und auch die Nacht, also die kompletten 24 Stunden meines Lebens immer komplett. Das ist so der Fokus, auf den ich mich auszurichten habe, und dem ordnet sich alles unter.
Damit haben Sie es ja in einem Satz auch schon ausgesprochen, sich den ganzen Tag auf den persönlichen, in jedem Kontext eben persönlich verstandenen christlichen Gott einzulassen.
Ja.
Ich nehme mal an, das meint zum guten Teil auch Gebet.
Sicher. Also wenn man Gebet als Hinwendung zu diesem Gott versteht, und zwar ganz bewusst und mit sehr großer Konzentration und in ganz verschiedenen Formen. Also ich bete das sogenannte Stundengebet in unserer Kirche, in der katholischen Kirche. Das ist über den Tag verteilt, mehrere Zeiten in meiner Kapelle. Ich habe eine eigene kleine Kapelle. Und dieses Stundengebet besteht aus verschiedenen Hymnen oder Liedern, aus Psalmen, aus Texten aus der Bibel, aus Gebet, aber auch aus Momenten der Meditation, dass man das nicht nur so runterrattert, sondern dass man darüber nachdenkt, dass man dem nachspürt. Und das verteilt sich über den ganzen Tag. Aber wir Eremiten sind dazu angehalten, das immerwährende Gebet zu versuchen, zu tun. Nun kann man nicht 24 Stunden in der Kapelle sitzen. Man kann also nicht ein Vaterunser oder einen Psalm nach dem anderen einfach herunterbeten. Denn ich muss für meinen Lebensunterhalt sorgen. Ich habe Menschen, die zum Gespräch kommen. Ich muss wie alle Menschen einkaufen, zum Arzt und alle solche Dinge tun. Also müssen wir versuchen, eine Form, eine Methode, mal ganz vorsichtig gesagt, zu finden, diese Hinwendung zu Gott, diese Hinwendung, diese ausschließliche Hinwendung so komplett zu tun, ohne den täglichen Ablauf zu unterbrechen. Für mich ist das seit vielen, vielen Jahren das sogenannte Ruminatio. Das kommt aus dem Lateinischen, bedeutet Wiederkauen. Und das heißt, ich habe mir einen Satz oder ein Wort aus der Schrift, aus der Bibel ausgesucht. Manchmal ist es wirklich so, dass der einen anspringt. Dann weiß man, das ist jetzt mein Wort. Und dieses versuche ich den ganzen Tag im Kopf, im Herzen zu halten. Und zwar so, dass ich es nicht nur auswendig lerne und auswendig spreche. Das sind ja oft nur ganz kurze Sätze oder manchmal nur ein Wort. Sondern, dass es so intensiv in mir drin ist. Man kann das vergleichen so mit Wasser, was auf einen ausgetrockneten Boden sickert. Dass wirklich alles davon durchtränkt wird. Das kann man beim Unkrautjäten, beim Ziegenfüttern, beim Einkaufen, das kann man den ganzen Tag über immer wieder versuchen. Und wenn man das sehr, sehr lange macht, sehr intensiv macht und sich darum auch bemüht, das ist nicht immer einfach, dann fängt dieses Wort oder dieser Satz irgendwann an, in einem wie eine Quelle zu sein. Etwas, was ich mich, um das ich mich nicht mehr permanent kümmern muss, wohl immer wieder aktivieren, klar, aber nicht mehr so ständig sehr konzentriert einüben muss, sondern es ist da, es wird zu einer Quelle, es wird zu einem Licht, zu einem, wirklich zu einem Kraftort in einem selbst. Und das ist etwas, was einen dann sozusagen auf der Spur hält, egal was so um einen herum passiert.
Wenn Sie sagen, das ist das, was einen auf der Spur hält, wenn ich da einfach nachfragen darf, auf einer Spur, auf welcher Spur?
Also für mich ist die Gemeinschaft mit Gott das absolut Nonplusultra für mich. Aber nicht so, dass ich mich jetzt sozusagen von allem abwende. Früher sagte man Fuga Mundi, die Welt flucht, die Welt ist böse und ich als Eremit ziehe mich zurück, weil das kann ich gar nicht, denn ich bin ein Teil dieser Welt. Aber diese Welt ist nicht heil. Wir erleben ständig, ob wir nun Nachrichten gucken oder nicht, ob wir mit Menschen sprechen oder nicht, wir erleben ständig, dass unsere Welt nicht heil ist, dass sehr viel in Unordnung ist, dass sehr viel Unheil ist, Kriminalität oder jetzt drohende Kriege oder ganz banal Menschen, die denen es im Moment nicht gut geht, die Angst haben, die denen es schlecht geht, die krank sind oder so viele Dinge. Und dieses auf der Spur zu Gott bleiben oder sich darauf auf ihn zubewegen, bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass ich so viel Vertrauen habe in diesen Gott, der nach meiner Auffassung alles geschaffen hat, dass letztendlich irgendwann alles gut sein wird. Und das geht nur, wie ich meine, ausschließlich durch eine liebende Beziehung zu allem. Zur Schöpfung, zu den Mitmenschen, zu mir selbst natürlich auch. Und dieses Rumination, dieses Gebet, was ich versuche, das hilft mir immer wieder, mich so auf diese Spur zu setzen. Das heißt, im Vertrauen darauf zu bleiben, dass das, was ich tue, das, was ich auch weiterschenken kann, im Gespräch mit Menschen oder einfach dadurch, dass ich nicht mit einem miesepetrigen Gesicht rumlaufe und alle Welt verschrecke, wenn ich mal schlechte Laune habe, sondern versuche immer im Frieden mit mir und mit meinen Mitmenschen und in der Welt zu sein.
Wenn man jetzt in einem christlich-biblischen Kontext redet, dann ergibt sich ja ein gewisses Verständnis, was damit gemeint ist, die Gemeinschaft mit Gott. Ja. Wenn wir jetzt aber davon ausgehen, dass wir in einer Zeit leben, in der dieser biblische und christliche Kontext nicht mehr selbstverständlich ist, und ich nehme an, dass Sie dem immer wieder in Ihren Gesprächen begegnen werden. Für Menschen, deren dieser Kontext nicht selbstverständlich ist, wie sprechen Sie an diese Dimension, diese personale Realität, mit der Sie hier in Kommunikation sind? Mit wem sind Sie hier in Kommunikation für jemanden, der das, wie die Bibel über diese Dimension und über diesen Schöpfer spricht, nicht als selbstverständlich gilt?
Also ich denke, der gemeinsame Nenner ist immer die Sehnsucht, die jeder Mensch hat, nach Glück, nach Zufriedenheit, nach Geborgenheit, nach Heimat. Also so ganz einfache, sag ich mal, und auch sehr archaische Begriffe, die in jedem Menschen sind, egal in welchem Kontext er lebt, und die natürlich in der Bibel auf jeder Seite auftauchen, in ganz verschiedenen Variationen. Und wenn Menschen zu mir kommen, die eigentlich gar nicht so richtig wissen, was eine Einsiedlerin ist, und die mit Kirche auch nichts am Hut haben, Aber können wir trotzdem miteinander vorsichtig sprechen? Und ich versuche das immer mit einem großen Respekt zu machen vor diesem Menschen, selbst wenn er nicht das Gleiche glaubt wie ich. Weil wir, wenn das Gespräch ehrlich ist und wir auch Zeit haben, also wirklich die Ruhe haben, in aller Gelassenheit über die Dinge zu sprechen, die diesen Menschen belasten, dann kommen wir immer an einen Punkt, wo diesem Menschen klar wird, meine Unzufriedenheit kommt eigentlich daher, dass ich eine Sehnsucht habe und die wird nicht gestillt durch mein Leben, durch meine Arbeit, durch meine Beziehung, durch was auch immer. Und das ist ein Moment, wo ich dann eigentlich schauen kann mit diesem Menschen, okay, was können wir tun, damit du ein kleines bisschen dieser Sehnsucht erstmal näher kommst, also begreifst, was heißt das eigentlich, diese Sehnsucht, was bedeutet das? Denn wenn ich Sehnsucht habe nach Zufriedenheit, heißt das nicht, dass ich also so viel Geld haben muss, dass ich mir jetzt meinen heißgeliebten Ferrari kaufen kann, sondern dass dahinter noch etwas steckt, was tiefer liegt. Mhm. Das ist manchmal wirklich so ein bisschen Archäologie, geistliche Archäologie. Und wenn Menschen wirklich merken, erstmal, ich mache hier keine Zwangsmissionierung, sondern hier ist ein ganz offener Raum, wo jeder so sein darf, wie er ist, mit allem Brassel, auch mit allem Wut, vielleicht auf Kirche, das kann ja auch sein, sondern einfach da und wir schauen gemeinsam, kommen wir dem ein bisschen auf die Spur, kann ich sozusagen ein bisschen Hebamme sein und dann lösen sich manchmal verschiedene Blockaden bei den Menschen und sie erkennen von sich aus schon, ich glaube, ich sollte mich mal wieder mit dem beschäftigen, was mein Leben übersteigt. Gibt es diesen Gott? Gibt es für mich eine Möglichkeit? Wäre das vielleicht was, dass ich, wenn er zum Beispiel getauft ist oder christlich aufgewachsen ist, könnte ich mich da mal wieder hinbewegen, mal schauen, wäre das vielleicht was? Und so ist das ein ganz langsamer und oft sehr vorsichtiger Prozess, dass die Menschen, auch wenn wir nicht direkt über Bibel und Glaube sprechen, aber doch dahin kommen, dass sie im Grunde genommen eine Sehnsucht haben, die eigentlich nur Gott stillen kann.
Wenn Sie von dieser Sehnsucht sprechen und von dieser Dimension, die mein Leben übersteigt, gehe ich da richtig in der Vermutung, dass es nicht nur einfach eine Dimension ist, die mein Leben übersteigt, das auch, aber dass diese Dimension eine ganz entscheidende Qualität hat, nämlich, dass sie vertrauenswürdig ist.
Ja, und dass sie tragfähig ist. Das ist es nicht. Es nützt mir nichts. Wir sagen immer, es nützt mir nichts, wenn ich ein bisschen Grießbrei habe, der mich gerade satt macht und lecker schmeckt. Was ich wirklich brauche, das ist Schwarzbrot. Das muss ich ein bisschen mehr kauen. Aber das hilft mir dann auch, einen Berg hochzukommen, wo ich unbedingt hoch muss. Oder in schwere Lasten zu tragen, die ich einfach tragen muss, die ich nicht abschütteln kann. Und das ist das, was so wichtig ist. Deswegen ist Glaube für mich nicht so was Nettes, Schwärmerisches, sondern es ist eine Lebenshilfe. Und gerade in Zeiten, wo es mir schlecht geht oder wo ich wenig Vertrauen habe, wo ich das Gefühl habe, es bricht alles zusammen, da ist das etwas, was mir hilft, weiterzumachen und so lange zu gucken, bis wieder Licht im Tunnel erscheint.
Jetzt ist das Wort, das Sie hier verwendet haben, ja ein sehr starkes Wort, wenn man sich wirklich darauf einlässt, nämlich das Wort tragfähig.
Genau.
Weil ich glaube, dass jeder von uns, wenn man sich nur auf seine eigene Erfahrung einlässt, irgendwo jeder von uns mit der Frage konfrontiert ist, ist das alles, und was immer dieses alles auch sein mag, tragfähig? Ist da etwas, das es tragfähig macht? Und das ist eine Entscheidung, um die komme ich nicht rum. Also das ist keine Entscheidung, in der ich neutral bleiben kann. Entweder ich empfinde das als tragfähig oder ich empfinde es nicht als tragfähig. Die Fragestellung ist zu prinzipiell, um hier im Schwebezustand zu bleiben. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin mir nicht sicher, ist das schon eigentlich damit ausgesprochen, dass es eigentlich nicht tragfähig ist, weil hier eine Unsicherheit wahrnehmbar ist.
Also ich denke, deswegen muss man immer wieder rekapitulieren, also eine sogenannte Revision machen. Ne? Ist das das, was ich glaube, was ich tue, was ich lebe? Ist das das, was mich wirklich im Innersten befriedet? Oder muss ich noch ein Stück weitergehen, muss ich noch suchen? Ja, jetzt, das ist wichtig.
Ja. Jetzt interessiert mich der Charakter dieser Tragfähigkeit, weil im Prinzip kann ich mir zwei grundsätzliche Wahrnehmungen von Tragfähigkeit vorstellen. Das eine hat was mit einem fundamentalistischen, begrenzten Glauben zu tun, in dem Sinn, das muss jetzt kein religiöser Glaube sein, irgendetwas, dass ich einen Überzeugungssatz habe, den halte ich einfach für unhinterfragbar. Da mag ich aber auch einen Zaun rumtun, den darf man auch nicht angreifen. Das heißt, das hat auch was mit einem intellektuellen Grund zu tun. Da ist etwas, das ist einfach so und das ist für mich unausstößlich. Meine Vermutung ist, dass die Tragfähigkeit, die Sie ansprechen, nicht so intellektuell begrenzt sein muss, sondern dass die letztendlich nicht eine Frage ist, ist jetzt der Satz A oder der Satz B richtig, sondern dass das etwas mit meiner grundsätzlichen Beziehung zum Ganzen zu tun hat, egal in welche Worte ich das fasse. Ist diese Vermutung richtig?
Ja, also wenn ich etwas sozusagen fundamentalistisch festhalte und sozusagen das ist das Einzige, was richtig ist, alles andere ist falsch, dann ist das nicht tragfähig. Denn ich werde in meinem Leben immer auf Menschen und Situationen, auf Ereignisse treffen, die das in Frage stellen und zwar ganz gewaltig. Und da kommt für mich immer noch der Punkt der Freiheit da hinein. Das, was tragfähig ist für mich, macht mich auch frei. Und Freiheit, die ich habe, ist nur dann wirklich realiter, ist nur dann auch wirklich eine echte Freiheit, wenn sie die Grenzen der Freiheit des anderen akzeptiert. Denn nur wenn ich mir diese Freiheit zugestehe, dann geht das nur, indem ich dem anderen sie auch zugestehe. Das ist vom Wesen der Freiheit her unabdingbar. Eine Freiheit, die ich nur für mich nehme, die dem anderen aber nicht gewähre, ist keine Freiheit, sondern Diktatur. Und das ist etwas, was auch so ein bisschen ein Koordinatensystem aufscheinen lässt, was dieses Tragfähige bedeutet. Denn wenn ich für mich etwas gefunden habe, was mir hilft im Leben, in allen Situationen und was mich über mich selbst hinausweist auf etwas, was noch außerhalb meiner liegt, dann muss ich das dem anderen auch zugestehen. Sonst ist es nicht echt. Selbst wenn ich das, was der andere denkt oder glaubt, für falsch halte, das ist dann sekundär. Aber die Freiheit, die muss ich dem anderen unbedingt zugestehen. Sonst ist das, was ich für mich habe, nicht wirklich bis ins Letzte tragfähig. Deswegen ein Fundamentalismus, also etwas, was sich so sozusagen eingrenzt und nach außen hin vehement verteidigt und nicht hinterfragt werden darf, das ist für mich im Letzten nicht tragfähig, weil es nämlich nicht frei macht. Und Freiheit nur gesehen als Freiheit, die den anderen auch frei lässt.
Das heißt eigentlich, wenn ich Ihnen so zuhöre, dass das, was Sie als tragfähig empfinden, Sie haben einen bestimmten Zugang dazu und Sie haben auch eine bestimmte Tradition, in der Sie das wahrnehmen. Aber letztendlich ist diese Tragfähigkeit selber unnennbar. Und insofern, wenn andere entweder diese Tragfähigkeit nicht wahrnehmen oder wenn sie anders wahrnehmen, muss diese Freiheit der anderen nicht in Frage gestellt werden, weil das, was Sie hier ansprechen, das, mit dem Sie hier in Kontakt sind, das, dessen Nähe und Beziehung Sie suchen, jenseits auch von bestimmten dogmatischen Nennungen ist. Darf man das so sagen?
Ja, also begrenzt, würde ich sagen. Okay. Auf der einen Seite denke ich, auch wenn jemand, der meinetwegen nicht wie ich christlich glaubt, der kann trotzdem auf der gleichen richtigen Spur sein. Also das ist schon klar. Jenseits der dogmatischen Festschreibungen, da muss ich als Theologin natürlich ein bisschen protestieren, weil diese dogmatischen Festschreibungen sind ja nicht irgendwann mal festgelegt worden von irgendeinem Papst. Hat sie nur definiert. Aber entstanden sind sie immer aus der breiten Basis der Gläubigen. Mhm. Also das, was wir sozusagen in der Kirche als Dogma haben, Dogma heißt, kommt von Doxa, von Lobpreis. Das ist nicht irgendeine weltanschauliche Hausordnung, die ich gefälligst einzuhalten habe, sondern sie ist erwachsen aus dem Leben derer, die glauben. Und von daher sind sie also nicht diese Betonpfähle, die manche Leute da drin sehen, sondern sie sind mit eine Hilfe, auf dieser Spur zu bleiben. Mhm. Wobei natürlich immer gesagt werden kann, dass derjenige, der sie nicht glaubt, trotzdem auf der richtigen Spur für sich sein kann. Mhm. Nur wenn ich in meinem Kontext sozusagen auf Gott zugehen möchte, mit ihm Gemeinschaft haben möchte und daraus meine innersten Wege finde, in dieser Welt zu leben, mit allen, mit der Schöpfung, mit den Menschen, dann sind diese Dogmen für mich eine große Hilfe. Denn wir müssen immer schauen, dass unser Gefühl oder unsere Vorstellung sehr wankelmütig sind. Man braucht ab und zu sozusagen auch so ein paar Begrenzungsfälle, die einem helfen, den Weg zu finden. Und das ist oftmals, nicht immer, aber das ist oftmals auch ein Dogma.
Dann lassen Sie mich doch direkt darauf Bezug nehmen. Sie haben es auch am Anfang direkt betont, dass Sie sich eben als christliche Einsiedlerin verstehen.
Ja.
Und ich nehme das durchaus an, dass es nicht im direkten Sinn in Abwertung zu anderen Einsiedlern oder mystischen Traditionen gemeint ist, sondern dass es Ihr Bezug ist und dass es Ihnen wichtig ist, sich als christliche Einsiedlerin, als christliche Eremitin zu verstehen. Wenn ich da so direkt fragen darf, warum ist es wichtig für Sie, dass der Kontext christlich ist?
Also das ist ganz einfach, das ist die Person Jesus Christus. Für mich ist, das hängt auch natürlich mit meinem Weg zusammen, weil er mir irgendwann einmal, oder mir ist klar geworden, das ist natürlich schwierig zu beschreiben, aber mir ist völlig klar geworden, dieser Jesus, den ich da in der Bibel finde und über den ich natürlich auch eine Menge außerchristliche, außerbiblische Zeugnisse habe, dieser Jesus, das ist mein Bezugspunkt. Also das ist sozusagen mein Anweg zu Gott. Wenn wir das Bild nehmen von der Dreifaltigkeit, also die Überzeugung des Dogma, wieder, dass Gott in drei Personen, aber einer ist in drei Personen, dann ist für mich sozusagen Jesus der Zugang. Und ich finde diesen Mann, diesen Rabbi aus Nazareth, in den Schriften der Bibel, den finde ich sowas von faszinierend. Und ich beschäftige mich jeden Tag damit. Und da kann ich wirklich sagen, er ist der Dreh- und Angelpunkt meines Lebens. Und das ist nun mal in der Nachfolge dieses Jesus, das ist nun mal christliches Leben. Ne?
Jetzt finde ich als Antwort unheimlich spannend, weil Sie jetzt sagen, als Antwort nicht gegeben haben, irgendwie das oder jenes wäre der richtige Glaube, sondern Sie haben die Antwort gegeben aus einer Beziehung heraus, und zwar aus einer Beziehung heraus zu einer historischen Persönlichkeit, Jesus Christus, die Ihnen die für Sie eine solche Bedeutung hat, auch in der Art und Weise, wie Sie sie erfahren, eben auch als Sohn Gottes, wenn ich das so dazulegen darf, dass dieser Bezug zu diesem Menschen, der Mensch, aber wahrscheinlich nicht nur Mensch ist, für Sie der Angelpunkt der gesamten mystischen Praxis und auch der Angelpunkt Ihrer Beziehung zum Absoluten, zu Gott selber ist.
Ja. Er ist.
Jetzt haben wir hier ein akustisches Problem. Ich höre Sie gerade nicht.
Können Sie mich jetzt hören?
Jetzt höre ich Sie wieder, ja.
Okay, also ja, er ist für mich wirklich Dreh- und Angelpunkt. Und was das Spannende dabei ist, man hat immer ja sehr schnell, so ganz am Anfang, wenn man so einen Weg anfängt, meint man immer, dass man ganz schnell alles verstanden hat. Und je länger man auf diesem Weg ist, umso spannender wird das, weil immer neue Facetten, neue Erkenntnisse und neue, sagen wir mal, kleine und große Geheimnisse irgendwie so da auftauchen in so einer Beziehung. Das ist ja manchmal in menschlichen Beziehungen auch so, ne? Mhm. Dass man also einen Menschen, mit dem man sehr lange in einer großen Liebe verbunden ist, dass da diese Liebe immer tiefer wird, dass man immer noch ein paar wunderschöne Ecken mehr erkennt, manchmal natürlich auch Ecken, die man nicht versteht. Und so ist diese Beziehung zu Christus auch. Also sie ist wirklich etwas, was den ganzen Tag über bestimmt.
Und ich nehme an, das ist auch einfach eine sehr persönliche Geschichte, weil Sie einfach diese Person begegnet sind, weil Sie in dieser Person, in Jesus, etwas gefunden haben, was dieser Angelpunkt ist, auch zu dieser Dimension, von der wir am Anfang gesprochen haben. Jetzt hat das eine persönliche Seite, es hat auch eine kulturelle Seite, weil wir leben auf einem Erdteil, wo das, ich sage, nicht nur meine persönliche Geschichte ist, sondern wo es auch die Geschichte dieses Erdteils Europa ist, Abendland. Mhm. Und auch der Bezug sozusagen unserer kulturellen Tradition zu diesem Absoluten aus diesem Strom, der diesen starken Bezug zu dieser Person Jesus Christus hat. Jetzt gibt es in der modernen Welt, in der wir leben, einfach andere kulturelle Hintergründe. Es gibt gute Freunde von mir, die eine tiefe Spiritualität haben, die in vielen genau das Gleiche sagen würden, was Sie sagen, die aber als Person, wenn man das jetzt so als Person ansprechen würde, von Krishna sprechen würden. Wie begegnen Sie einer solchen Person?
Also ich habe wohl Kontakt immer wieder mal, allerdings nicht so häufig, aber schon mal mit Muslimas. Mhm. Und mit denen kann ich mich auch ziemlich gut unterhalten. Also da ist nicht unbedingt Christus natürlich der Mittelpunkt, aber wenn wir über Gebet sprechen, dann oder über Gott, über seine Namen, über seine Barmherzigkeit, dann treffen wir uns da. Das ist immer ganz schön. Mit Buddhisten oder Hinduisten habe ich weniger Kontakt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass auch da es Berührungspunkte gibt, wo wir merken, das, was wir wollen, das, was wir leben, das hat eine große Gemeinsamkeit. Mhm. Und ich habe da im Prinzip keine großen Probleme oder Berührungsängste mit. Aber da müsste ich dann wirklich konkret in so einem Gespräch sein. Das, so aus dem, das muss ich passen.
Entschuldigung, wenn ich die Frage vielleicht noch ein wenig zuspitze, und Sie können ruhig sagen, dass das vielleicht auch zu intim ist. In so einem Gespräch, jetzt mit einem Muslim, aber vielleicht vielmehr noch mit einem Hindu, der wirklich als sehr Verwandtes sagen würde wie Sie, aber ihm zu Krishna betet, betet ein Hindu zum gleichen Gott?
Ich bin mir nicht sicher, ob unser Gottesbild da übereinstimmen würde. Damit muss ich wirklich passen. Yeah. Ich weiß nur, dass es also verschiedene hinduistische Heilige. Mir fällt der Name jetzt nicht ein, aber die zum Beispiel eine große Gemeinsamkeit oder eine große Ähnlichkeit haben wie Franziskus von Assisi. Mhm. Da denke ich, das sind so viele Verbindungen. Mhm. Und für mich ist das eigentlich eine Form von, ich will mal sagen, sogar Gottesbeweis. Denn wenn Gott diese unübersehbar große Zahl an Menschen und jeder Mensch ist ein einzigartig, also geschaffen hat, in dieser unübersehbaren Vielfalt, dann wird er für jeden Menschen einen Weg vorbereitet haben, angeboten haben, dass dieser Mensch ein Leben in Frieden, in Erfülltheit, in Vollendung leben kann, das nach dem Tod weitergeht. Ich weiß jetzt nicht, wie Hindus das sehen, aber das ist etwas, wo ich mich dann treffen kann, auch mit Menschen, die also nicht christlich glauben. Denn ich glaube, dass dass wir das ruhig weit und mit sehr viel Liebe sehen dürfen und da also mit Sicherheit nicht fundamentalistisch.
Nein, ich glaube, es ist auch sehr offensichtlich, das Gottesbild ist nicht das gleiche. eine hinduistische Theologie, deren es auch verschiedene gibt, wie es verschiedene christliche Theologien gibt, unterscheidet sich sicher wesentlich eben von einer christlichen Theologie. Einen Grundaspekt haben sie auch immer wieder herausgehoben, das ist das personale Verständnis Gottes, ja. Während der hinduistische Gottesbegriff letztendlich, das ist zwar nicht eindeutig, aber letztendlich doch zu einem nicht personalen Verständnis des Absoluten tendiert. Also die Gottesbilder unterscheiden sich und teilweise sogar sehr. Trotzdem stellt sich natürlich die Frage, in einer globalisierten Welt, in der wir immer mehr leben werden, auch wenn sich die Gottesbilder unterscheiden, ist es wichtig, glaube ich, sich zu verständigen, dass wir vielleicht oder vielleicht auch nicht letztendlich zum gleichen Gott beten.
Also ich denke mal, wir haben hier auf dieser Erde jeder eine Aufgabe, nämlich den Weg, den wir gewiesen bekommen, zu gehen. Und zwar so, dass nicht nur ich, sondern die anderen Menschen im Frieden und im Wohlergehen leben können. Mhm. So, ob das jetzt der gleiche Gott ist oder ein anderer, die Diskussion hatte ich schon mit einer Muslima, das können wir nicht unbedingt hier sozusagen global klären, das muss jeder für sich klären, aber ich bin davon überzeugt, dass wir nach dem Tod eine riesen Überraschung erleben und dann merken, dass die ganzen Kämpfe und auch Kriege, die wir um Gottes Bilder geführt haben, dass die absolute Schwachsinn waren und zu nichts geführt haben, außer zu noch mehr Elend und Leid. Und von daher finde ich es für mich, für meinen Weg, für meinen Glauben, das Wichtigste, zu versuchen, dass ich auf dem Weg der Liebe und der Barmherzigkeit voranschreite. Und das ist gar nicht so einfach, weil ich ja auch Menschen kennenlerne, die mir nicht gut gesinnt sind. Und das, und ich glaube, das ist für mich so das Wichtigste, was für mich im täglichen Leben wirklich an erster Stelle steht.
Damit würde ich auch das Thema jetzt ein bisschen hinter uns lassen und wieder zurückkommen eigentlich auf das Thema, mit dem wir schon angefangen hatten, das meines Erachtens das Entscheidende ist, nämlich diese Zwiesprache mit Gott, diese Gemeinschaft mit Gott, in dem Kontext, in dem wir leben, mit dem christlichen Gott. Das ist ja in unserer Zeit oder schon seit einigen 100 Jahren ziemlich aus der Mode gekommen. Warum?
Naja, sagen wir mal, die letzten 30, 40 Jahre ist eigentlich geistliches Leben aus dem Alltag vieler Gläubiger, vieler Christen mehr oder weniger verschwunden. Also ist so versickert, ne? So wie so ein Fluss, der im Sand so nach und nach wegsickert. Ich glaube, dass Gebet ist nicht einfach. Gebet ist immer Mühe und es ist vor allen Dingen nicht etwas, was so ein Automatismus ist. Das heißt also, ich bete jeden Tag ein bisschen und sofort geht es mir besser. Aus meiner Erfahrung als Eremitin ist auch, vor allen Dingen, wenn ich mich zurückziehe in die Stille und versuche da intensiv wirklich zu beten, und das bedeutet nicht einfach Worte zu sprechen und sie so ein bisschen zu verstehen, sondern diese Worte wirklich in mich aufzunehmen, dass sie mich verwandeln. Das bedeutet immer auch, dass ich konfrontiert werde mit mir und mit meinem So-Sein, wie ich nun mal bin, nämlich mit Ecken und Kanten, mit Ängsten, mit unerfüllten Wünschen, mit alten Wunden und Narben. Und der Weg des Gebetes muss dahin führen, dass ich das sehe und annehme. Ich muss natürlich gucken, dass ich, wenn ich wirkliche Fehler habe, dass ich sie versuche zu mindern oder zu sogar aufzuheben. Aber letztendlich muss ich zunächst einmal lernen, mich so zu akzeptieren, weil nur das ist die Basis. Wenn ich mit mir selber barmherzig bin, kann ich auch mit anderen barmherzig sein. Anders geht das nämlich nicht. Und das ist etwas, was ich will mal sagen, jetzt so ganz pauschal, das ist natürlich ein bisschen wirklich sehr pauschal, aber das ist über viele Jahre nicht mehr gelehrt worden. Es gab eigentlich auch im Kontext, dass in den Familien das geistliche Leben eigentlich geschwunden ist und dass es vorher sehr viel doch leider sehr viel Formalismus gegeben hat. Mhm. Dass eigentlich so dieses persönliche geistliche Leben einfach verschwunden ist. Das gibt eine Menge anderer Gründe noch, aber das ist so einer der Punkte. Und dass, wenn ich persönlich meinen Glauben nicht mehr ernst nehme und ihn täglich praktiziere und wenn ich mir nur 10 Minuten jeden Morgen leiste für eine stille Zeit mit Bibellesung und Gebet, dann geht das weg. Denn das ist ja nicht etwas, was ich habe. Mhm. Sondern ich muss mich darum bemühen. Ne?
Einfach um des Verständnisses halber, was geht's da weg?
Ich glaube, dass dann der Alltag mit all dem, was so auf uns einstürmt, auch mit der zunehmenden Reizüberflutung in den letzten 20, 30, 40 Jahren, das müllt mich zu. Das innere Leben, also dieses, was so kostbar ist, das ist auch sehr diffizil, das ist sehr fragil, das ist sehr fein. Und es ist sehr leise. Und unser Leben ist in zunehmendem Maße laut und hektisch geworden. Und zwar bis hin zu den Stundenplänen der Kinder, die heute schon einen Tag haben wie Manager manchmal. Mhm. Und dann wird das überdeckt. Und das ist wirklich wie, als würde eine Müllschicht über der anderen da drüber. Und irgendwann hört man das nicht mehr und nimmt auch seine Sehnsucht nicht mehr wahr. Mhm. Und dann versickern diese Praktiken in Anführungsstrichen, also wie Gebet, wie Bibellesung, wie geistliches Gespräch, das geht dann weg. Und auf einmal ist es ganz weg und ich merke es gar nicht. Und erst wenn vielleicht was kommt, was mich aufrüttelt, wirklich ein Unglücksfall, eine Krankheit oder so, dann auf einmal denken, ach ja, und jetzt kann ich aber nicht mehr, jetzt kriege ich das nicht mehr gebacken mit dem Gebet und jetzt weiß ich nicht mehr, was ich machen soll.
Aber wie kommt das? Ich meine, das, was Sie hier angesprochen haben, dass sich hier etwas zeigt in dieser Beziehung, das zutiefst tragfähig ist, nachdem wir eigentlich alle Sehnsucht haben, das sollte eigentlich Motiv genug sein, mich damit auseinanderzusetzen. Wie kommt es dazu? Man kann jetzt sagen, dass die Medien oder die Gesellschaft, aber letztendlich sind es ja auch unsere Entscheidungen, die das Ganze letztendlich kreieren, dass wir diesen Müll zusammentragen und diesen Müll freilegen, also diesen Müll beiseite schaffen, um einer anderen Dimension wieder Sichtbarkeit zu verlangen. Warum ist das so schwierig, wie Sie es ansprechen, wenn es doch eigentlich das ist, wie Sie vorher gemeint haben, wonach wir uns alle sehnen?
Weil wir Menschen sind. Wir Menschen sind nicht heil, wir sind auch nicht perfekt, sondern wir sind oftmals so diejenigen Geschöpfe, die den Weg des geringsten Widerstandes gehen. Mhm. Und das, was auf uns einstürmt, und es ist völlig egal, ob man sagt, die Medien oder die Gesellschaft oder sonst was, das ist erstmal egal, aber alle Reize, die wir bekommen, sind ja auch eine gewisse Lust, sind etwas, was anzieht, was aufregend ist, und darauf fahren wir einfach ab. Ich weiß das von mir selber, wenn ich also nach langer Zeit mal wieder in die Stadt fahre, in Osnabrück, ne, ist ja nun wirklich nicht die Großstadt, aber es ist trotzdem eine richtige große Stadt, und ich brauche 2 Tage, bis ich wieder die Bilder weg, den Lärm, diese Reizüberflutung wieder weg habe. Und wir sind so, dass wir halt eben auf solche oberflächlichen, vordergründigen Dinge, die anregend und interessant sind und uns etwas versprechen, dass wir sehr stark darauf abfahren. Mhm. Und das andere, was wirklich wichtig ist, das ist immer leiser, es ist immer sehr verborgen, darum muss ich mich bemühen. Das andere ist leicht zu bekommen. Das ist so dieses wieder mit Grießbrei und Schwarzbrot. Grießbrei kriege ich ziemlich schnell. Schwarzbrot ist schon was anderes. Und deswegen ist Gebet auch nicht leicht oder so. Ich kann natürlich irgendwann Vater Unser mal eben beten oder so, das ist klar. Aber wirkliches Gebet ist immer auch Mühe, ist Anstrengung, und ich muss mich darum kümmern.
Was macht das Gebet, das wirkliche Gebet, mühsam und anstrengend?
Weil halt eben ich als Mensch auch als Eremitin immer in Gefahr bin oder auch immer versucht bin. Das ist vielleicht jetzt nicht so das ganz tolle Wort, aber es stimmt schon, dass es nach außen nicht zieht, anstatt nach innen. Mhm. Und das ist manchmal wirklich mühsam, diesem Sog, der von außen auf uns zukommt, den wir gar nicht abstellen können, weil er auch mit der Welt verbunden ist, weil der einfach immer wieder uns versucht, von dem wegzubekommen. Mhm.
Hat das nicht auch damit zu tun, was Sie vorher angesprochen haben, wenn ich das in meinen Worten formulieren darf, dass das Gebet letztendlich mich meint? Wenn das Gebet mich nicht erfasst, also auch in dem, dass es mich darin erfasst, mich ändern zu müssen, kann das Gebet eigentlich authentisch ja gar nicht ausgesprochen werden. Da ist etwas, wo die authentische Kraft des Gebets ja nur dann wirklich zum Tragen kommt, wenn ich das Gebet in einer Weise spreche, wo es mich letztendlich auch transformieren kann. Das heißt, ich mich auf das einlasse, was sich hier in dieser subtilen Tiefe, die Sie ansprechen, zeigt. Und das kann ja durchaus auch unbequem sein.
Ja, das, also, aber das ist eben, es ist eben nicht so leicht. Also so mal eben eine Kerze anstecken und sich ein bisschen wohlfühlen. Ich sage mal, das ist so diese Kuschelecke mit Jesus, ne? Mhm. Das ist relativ leicht. Nicht? Mhm. Da mache ich ein paar Weihrauchstäbchen an und eine Kerze und ein schönes Bild vielleicht oder Musik und so. Das ist auch eine Form von Gebet, aber das ist relativ leicht. Und das tut gut. Und das ist auch legitim. Aber das ist sozusagen, wenn ich mir einen Ozean vorstelle, dann ist das Paddeln oben an der Oberfläche. Da ist das Wasser noch warm und die Sonne scheint. Das ist auch ganz nett. Das tut auch ganz gut. Aber Gebet, wie ich es meine, dass ich mich wirklich auf diese Spur einlasse, heißt, ich muss von da oben runter tauchen und zwar in die Tiefe. Und das ist anstrengend, das löst Ängste aus, weil da unten ist es vielleicht dunkel, das kenne ich nicht. Da kommt etwas auf mich zu, wo ich denke, huch, ne, was, da passiert etwas mit mir. Und das sind Dinge, die wir als Menschen eher fliehen, weil sie eben nicht so leicht und einfach sind, sondern vielleicht mit Schmerzen verbunden, mit Dingen, die ich nicht unbedingt sehen möchte. Denn Gebet zeigt mir auch, wo ich nicht perfekt bin, zeigt mir, wo ich Mist gebaut habe. Und das sind alles Dinge, die wir nicht so gerne haben. Und deswegen ist das immer wieder anstrengend.
Ist es denn nicht auch so, dass dieses Kuschelgebet, um Ihren Ausdruck zu verwenden, ja eigentlich ein Gebet ist, das ich ganz bequem in mein sonstiges Leben integrieren kann, während das Gebet, das Sie hier ansprechen, ein Gebet ist, das mich letztendlich nicht in Ruhe lässt. Und dieses mich nicht in Ruhe lassen, ist genau der Gegensatz von dem Kuscheln und nett und herzerwärmend, was ja, um Ihnen da auch zu folgen, ja durchaus eine Legitimität hat, auch ja, das zu tun. Sicher. Aber da wird ein Tor gestoßen, wenn ich erlaube, dass das, was sich hier zeigt, etwas mit mir zu tun hat und ich hier nicht einfach in Kontrolle bin dessen, was diese Dimension des Gebets letztendlich mir eröffnet.
Ja, vor allen Dingen diese Form von Gebet ist auch immer eine sehr starke Herausforderung, weil es zeigt mir auch, dass ich vielleicht an meinem Leben etwas ändern muss. Und das sind dann nicht die Dinge, die ich sowieso schon möchte oder mir wünsche, sondern das sind genau die Dinge, wo ich sage, ach nee, da möchte ich aber nicht drauf verzichten. Mhm. Ich weiß, ich hatte eine Frau, die mich besucht hat und die auch sagte, ach, ich habe, glaube ich, auch eine Berufung zur Eremitin und die mich dann hier besucht hat und ich lebe ja sehr, sehr einfach und das war im Winter, dann ist es bei mir sowieso immer kälter, weil ich keine Zentralheizung habe. Und irgendwann sagte sie, ja, eremitisch leben finde ich ja schön, aber so radikal wollte ich das auch nicht. Also wo man dann merkte, sie hatte eher so das Schäferstündchen mit dem lieben Gott im Kopf, ne, so was ich so immer ein bisschen polemisch mit Kuschelecke mit Jesus bezeichne. Aber das, was dazu gehört und was eigentlich das Wichtigste ist, dass ich mich diesem Gott aussetze und ihm gestatte, mich zu verändern, mich zu verwandeln, was gar nicht so nett ist immer, das wollte diese Frau dann nicht. Und das ist auch das, was Menschen oft daran hindert, tiefer ins Gebet zu gehen, weil da könnte ja was passieren, was ich nicht so gerne möchte.
Eine andere Dimension, die mich auch interessiert und wo ich auch gerne nachfragen möchte. Sie sind als Eremitin auf eine Weise ganz allein. Andererseits sind Sie Teil der Kirche, Teil einer Tradition. Das ist ja nicht nur ein vereinzeltes, da bin ich und da ist Gott, sondern da ist ein ganzer Strom, der heißt auch Kirche.
Ja, genau.
Welche Bedeutung hat dieser Strom in Ihrer Praxis?
Also zum einen gehe ich natürlich in den Gottesdienst, ganz brav, wie jeder Katholik, jeden Sonntag. Manchmal auch in der Woche, wenn es hinkommt, weil ich wohne hier sehr, sehr ab und ich habe kein Auto. Das heißt, also zur Messe muss ich also mindestens eine halbe, dreiviertel Stunde mit dem Fahrrad fahren. Dann ist es so, dass ich natürlich eingebunden bin auch in diesen Jahreskreis. Das heißt, die großen Feste, natürlich Weihnachten und Ostern sowieso, aber auch so die kleineren Feste, die das ganze Jahr über sozusagen den Lebensraum von Jesus und von kirchlicher Tradition zeigen und verdeutlichen und feiern. Das lebe ich natürlich mit, selbst wenn ich da nicht jedes Mal in der großen Pontifikalamt bin oder so. Und für mich ist Kirche sozusagen auch mein Rückhalt. Ich weiß mich, auch wenn ich das nicht so praktisch in der Gemeinde lebe, aber es ist für mich eine riesige Familie. Nicht ohne Probleme, eine Familie, in der es jede Menge Stress oft gibt, aber das gibt es in jeder Familie. Und von daher ist das eine tiefe Verbundenheit. Es gibt einen wunderschönen Satz im ersten Korintherbrief, den der Paulus geschrieben hat, gibt es dazu, wo Paulus die Gemeinschaft der Gläubigen, und für mich ist das eigentlich auch die Gemeinschaft der ganzen Menschheit, verbindet mit dem Bild des Leibes, des Körpers. Er sagt, Christus ist sowas wie das Haupt und der Rest ist der Leib der Menschen, die an ihn glauben, die diesen Weg auch des Friedens gehen wollen. Und genauso wie an einem Körper alles miteinander in Verbindung steht, so ist das auch in diesem Leib. Und der Fuß kann nicht sagen, ich brauche den Rest nicht. Und die Hand kann nicht sagen, ich brauche den Fuß nicht, sondern wir brauchen einander. Selbst wenn wir uns niemals sehen, selbst wenn wir uns nicht einmal kennen oder voneinander wissen, sind wir ein intensiver Organismus. Und das, was das eine tut an diesem Organismus, hat eine Auswirkung auf das andere. Genauso wie wenn ich mir am Fuß haue, tut mir nicht nur der Zeh weh, sondern dann tut mir alles weh. Genauso ist es so, was ich in meiner Einsiedelei tue, das hat eine Auswirkung auf alle. Genauso das, was ich unterlasse, wo ich also Blödsinn mache und Mist baue. Und das ist eine ganz tiefe Ebene der Verbundenheit, auch wenn ich nicht ständig in Kontakt bin mit ganz vielen Menschen, mit der Gemeinde oder so, bin ich doch mit denen ganz intensiv verbunden auf dieser tiefen Ebene.
Da sind Sie vielleicht tiefer verbunden als viele von uns, die im geschäftigen Miteinander eigentlich eher in einem Gegeneinander täglich miteinander zu tun haben. Weil wenn Sie so beten, wie Sie es beschreiben, scheint es ja zu sein, dass Sie nicht allein vor Gott stehen, sondern eben auch als Teil, als Ausdruck dieses einen Körpers, sei es das, ja, die Gemeinschaft der Gläubigen oder sei, wie Sie es gemeint haben, damit eigentlich die ganze Menschheit mitgemeint.
Ja. Ja, also diese Verbundenheit besteht, auch wenn ich sie nicht weiß. Also auch die Menschen, die vielleicht irgendwie doch noch ab und zu mal so Weihnachten in die Kirche gehen oder so, das, was sie unterlassen, hat ja auch eine Auswirkung. Und das, was sie Gutes tun, selbst wenn sie meinen, dass das gar nicht so christlich wäre, aber das, was sie Gutes tun, wo sie barmherzig sind, wo sie helfen, wo sie anderen zuhören oder einfach, wo sie nur den anderen anlächeln, dann ist das ja auch etwas Gutes. Und das wird in diesem Leib wahrgenommen. Und manchmal gibt es Zeiten, die für mich sehr intensiv sind, wenn ich mich wirklich so jetzt im Winter ganz intensiv zurückziehe, wo dann auch keine Gespräche kommen sind mit Menschen, die zum Beispiel zum seelsorglichen Gespräch kommen, das reduziert sich im Winter immer massiv, dann ist trotzdem diese Verbundenheit in den intensiven Meditationszeiten zu spüren. Und das ist etwas sehr, sehr Kostbares. Und das bestätigt immer noch mal wieder so meine Hingabe und mein Wollen, mein Leben nicht für mich alleine zu leben, sondern immer für die anderen mit.
Mhm. Aber wenn ich Ihnen so zuhöre, ist diese Verbundenheit, die Sie hier sprechen, die Verbundenheit, die Ihr kontemplatives Leben ausmacht, dann eben nicht nur eine Verbundenheit zu Gott, sondern eigentlich auch eine Verbundenheit zur Menschheit, zu uns Menschen als Ganzes.
Ja, absolut. Es gibt einen alten Spruch von einem alten Wüstenvater, und er hat gesagt, also ein Eremit ist zwar getrennt von allen, aber er ist gleichzeitig vereint mit allen. Aber das ist eine tiefe Ebene, also nicht in der Gemeinde, wo ich mich um die anderen sozusagen kümmere mit Suppenküche und Krankenhausbesuch und so weiter, sondern es ist auf der anderen Seite, sozusagen auf der Innenseite, auf einer anderen tiefen Ebene. Und das ist genauso wichtig wie das andere.
Glauben Sie, dass Ihre Arbeit eine Arbeit ist, die von der Menschheit gebraucht wird? Glauben Sie, dass es eine Arbeit ist, von der es auch wichtig ist, dass sie wahrgenommen wird? Also ein Teil meines Motivs, Sie wieder zu dieser Radiosendung einzuladen, ist, und das ist mehr ein intuitiver Zugang, als dass ich das jetzt irgendwie rational begründen könnte, dass ich glaube, ich habe das im Vorgespräch Ihnen gegenüber auch gesagt, dass es wichtig ist, dass hier ein Fenster offen ist zu dieser Dimension, die Sie hier pflegen. Dass es für uns als Kultur, mit Kultur meine ich jetzt Deutschland im Jahr 2017, wichtig ist, dass diese Fenster nicht zu verschlossen bleiben.
Ja, wobei ich meine, das nicht Arbeit nennen würde, sondern Sein. Das ist mir wichtig. Arbeit, ich habe hier Arbeit, ich schreibe Bücher und mache Kerzen und alles, das ist meine Arbeit. Aber das, was ich hier versuche, ist zu sein. Und zwar 24 Stunden. Und was für mich eigentlich immer besonders verblüffend oder spannend ist, beides, wir haben in Deutschland seit dem 14. Jahrhundert fast durchgängig Eremiten, und zwar in einer ganz großen Zahl. Das heißt, das, was heute so mit der Neugier auf unsere Lebensform, und ich publiziere ja relativ viel darüber, wachgerufen wird, das ist eigentlich eine ganz uralte Tradition in unserem Land. Der erste Eremit ist im 4. Jahrhundert an der Mosel schon in den Quellen nachzuweisen. Und das zieht sich durch die gesamte Weltgeschichte, also Deutschlands, zieht sich das durch, dass immer wieder überall sehr viele Eremiten gewesen sind, die sozusagen wie so ein kleines Hinweisschild waren. Hallo, hallo, denkt mal dran, es gibt auch noch etwas anderes. Aber nicht in der großen Gemeinschaft, sondern allein. Und das ist heute, denke ich, nochmal besonders wichtig, weil wir so viele Singles haben, die darunter leiden. Wir sind in der Regel nicht freiwillig Single, sondern unfreiwillig. Ich bin es freiwillig, die sind es unfreiwillig. Und denen zu zeigen, dass es eine Verbindung gibt mit den anderen, die auch in einer so unfreiwilligen Einsamkeit, die viele Menschen auch sehr belastet, trotzdem zu einem erfüllten und schönen und friedvollen Leben führen kann.
Ist es nicht noch aus einem anderen Grund in unserer Zeit besonders wichtig? Sie haben jetzt das nicht freiwillige Single-Sein angesprochen, aber wir leben ja in einer Zeit der explodierenden Vernetzung. Ja. Das heißt, war unser Austausch noch vor 50 Jahren Radio, ein bisschen Fernsehen, vor 100 Jahren vielleicht Zeitung, unser familiärer Umgang, ist jetzt nicht mal nur mit Computern, sondern mit unseren Smartphones, die Wirklichkeit von allen Ecken dieser Welt in den verschiedensten Arten und Weisen eine Dauerpräsenz in unserem Bewusstsein, dass diese Dimension, die Sie hier ansprechen, ja eigentlich kaum eine Chance hat.
Ja, und für mich ist gerade so diese gesamte Bandbreite oder diese geballte Anbrandung von Social Media hat für mich nochmal einen anderen Aspekt, einen negativen Aspekt. Wenn ich mit Twitter, mit Facebook, mit Handy, mit allem WhatsApp und so kann ich kommunizieren, und zwar in Echtzeit, so unglaublich weit über meinen körperlichen Raum weg. Also wenn ich von Angesicht zu Angesicht spreche, ist das noch innerhalb meines, sozusagen meines Umfeldes, meines Raumes, meines körperlichen Raumes. Und sogar wenn es sozusagen ein Brief ist, das nochmal was anderes. Aber wenn ich diese technologischen neuen Möglichkeiten habe, dann zieht mich das noch mehr aus der Mitte weg, denn es verlängert sozusagen meine Kommunikationsmöglichkeiten über meinen körperlichen Raum an die Peripherie und darüber hinaus. Das ist eine ungeheure Verlängerung und alles, was so von innen weg an die Peripherie gezogen wird, ist eigentlich instabil. Und manipulationsanfällig. Und deswegen ist das, was ich auch in Gesprächen immer wieder versuche, mit gerade auch mit jungen Menschen, hatte gestern eine große Gruppe einer Abiturklasse hier, dass ich versuche, denen zu zeigen, versucht bei euch zu sein. Ihr sollt diese Kommunikationsformen nutzen, denn das geht gar nicht mehr anders heute für junge Leute, aber versucht gleichzeitig den Kontakt zu euch selber, zu eurem inneren Leben nicht zu verlieren und pflegt auch immer wieder Gespräche von Angesicht zu Angesicht und nicht nur per SMS oder WhatsApp oder was sie alles haben. Und das ist, denke ich, das ist eine Herausforderung, die wir ganz, ganz intensiv in den Blick bekommen müssen, damit uns nicht das irgendwann wie so ein Backlash da kalt überrollt. Ne?
Jetzt, wenn Sie sagen, und das ist dann auch schon meine letzte Frage, weil wir schon ziemlich am Ende unserer Zeit angekommen sind. Wenn Sie sagen, dass Sie diesen Jugendlichen empfohlen haben, auch bei sich zu bleiben, dann meinen Sie dieses bei sich bleiben, so meine Vermutung, ja auch in einer besonderen Tiefe des Sich. Jetzt wird nicht jeder von uns Eremit werden.
Nee, um Gottes Willen, das will ich auch nicht.
Aber trotzdem glaube ich, dass Ihr Leben hier eine gewisse auch Botschaft ist, dass wir mit unserem Leben anders umgehen könnten. Wie sollen wir mit diesem Leben umgehen? Was würden Sie einfach sagen, fang doch damit an?
Also das, was ich immer sage, ist, versuch jeden Tag 10 Minuten Stille. Kein Handy, kein Radio, kein Fernsehen, kein Internet, null, nada, gar nichts. Auch nicht denken, auch nicht beten, sondern nur 10 Minuten sitzen, auf den Atem hören und still sein. Mehr nicht. Und wenn ich mit 10 Minuten anfange, ist das schon sehr viel. Aber wirklich genauso wie ich mir morgens den Kaffee mache oder dusche, sage, okay, morgens oder abends, wann ich Zeit habe, 10 Minuten, jetzt nur ich bin da. Mehr nicht. Und das ist ein Weg, ein Anstups, ein Impuls, wo eine Menge draus wachsen kann. Und ich glaube, das ist eigentlich das, was ich jedem sage, wenn er sagt, ich brauche mal jetzt einen Impuls oder einen Hinweis, wie ich auf eine andere Spur komme. Und das sage ich, 10 Minuten Stille, jeden Tag damit anfangen. Und das ist ein guter Beginn.
Frau Lehnen, da würde ich auch gern das als Ihr Schlusswort nehmen. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Herzlichen Dank, dass Sie uns auch dieses Fenster aufgemacht haben. Und ich glaube, das, was Sie hier ganz am Schluss einfach gesagt haben, hier bei sich anzukommen, einfach mal still zu sein, was ja auch heißt, einfach mal dem Müll nicht Beachtung schenken.
Genau.
Das ist eine Möglichkeit, anderen Dingen im Leben auf die Spur zu kommen. Herzlichen Dank. Ja. Herzlichen Dank, dass Sie hier mit dabei waren. Auch herzlichen Dank an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Einen schönen guten Abend aus Frankfurt.
Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Guten Abend.
Guten Abend.